Aramäisch ist immerhin noch eine der semitischen Sprachen, die auch im deutschsprachigen Raum relativ breit vertreten ist, nicht zuletzt auch an theologischen Fakultäten. Die semitistische semitistische Wissenschaft ist, wie Ihnen vielleicht bekannt ist, demgegenüber als eigenständige Disziplin kaum noch maßgeblich im deutschsprachigen Raum vorhanden. Es gibt zurzeit noch 3 Lehrstühle für Semitistik. 4 müsste man genau genommen sagen, unter anderem eben einen in Jena, an dem ich auch selbst ausgebildet worden bin. Aber Aramäisch ist nur ein kleiner Teil der Semitistik als Ganzer, wo natürlich dann Sprachen wie Arabisch, Äthiopisch, Hebräisch, Akkadisch und ein Schwerpunkt vielleicht noch aus dem Bereich, wo ich tatsächlich dann möglicherweise ein gewisses Alleinstellungsmerkmal für mich beanspruchen darf, das Altsüdarabische, also die Sprachen Südarabiens in vorislamischer Zeit. All das wird unter dem Schwerpunkt Semitistik, semitische Philologie abgedeckt und da ist das Aramäische eben nur ein Teil davon, der, ja, ob nun zu Recht oder zu Unrecht, sehr häufig und gern eben in die Theologie ein wenig abgedrängt wird, weil natürlich da, wie Sie auch schon eingeleitet haben, ja die Bezüge, die inhaltlichen Bezüge durchaus stärker gegeben sind, eben über das biblisch-aramäische und über den Hintergrund des Alten Testaments, die Umwelt des Alten Testaments. Gut, aber kommen wir nun zum Aramäischen und konkret zu Taima. Ich hoffe, Sie können jetzt die eigentliche historische Verortung, die archäologische Evidenz dieser Oase in Nordwest-Saudi-Arabien noch ein klein bisschen zurückstellen und sich auch anhand der meiner Ausführungen zur sprachlichen Situation dieser Oase ein wenig die Situation verdeutlichen. Ich werde Ihnen einige Karten auch zeigen, dass wir ungefähr wissen, wo wir uns geografisch befinden. Aber alles Nähere zur Oase selbst, zum archäologischen und geschichtlichen Hintergrund, wird dann Kollege Hausleiter im anschließenden Referat, wenn er dann hoffentlich eingetroffen sein wird, vorstellen. Es war eigentlich umgekehrt geplant und wäre vielleicht inhaltlich so besser gewesen, aber wir müssen nun mit den Gegebenheiten leben. Und wenn Sie Fragen zum historischen Hintergrund, zum archäologischen Hintergrund mancher Dinge haben, das ein oder andere kann ich Ihnen vielleicht auch beantworten. Wir haben im Anschluss an das Referat ja durchaus Zeit für Diskussionen. Gut, und nun steigen wir ein. Ich, Ninurta Kuturi Usur, Statthalter des Landes Suchu und Mari, Leute aus Tema, also Taima, und Saba, deren Wohnsitz fern liegt, deren Boten nie zu mir gekommen und die nie zu mir gereist sind. Ihre Karawane kam und trat in die Stadt Rindanu ein. In der Stadt Kar Abla Adad vernahm ich mittags die Nachricht von ihnen. Ich spannte meinen Wagen an, überquerte in der Nacht den Fluss und am nächsten Tag, noch vor Mittag, erreichte ich die Stadt Aslayanu. 3 Tage wartete ich in Aslayanu und am 3. Tag kamen sie an. 100 von ihnen nahm ich lebendig gefangen und ihre 200 Kamele samt ihrer Ladung, blaue Purpurwolle, Wolle, Eisen, kostbare Steine, alle Art von Waren, was man sich nur wünschen kann, eroberte ich. Ihre große Beute führte ich fort und brachte sie in das Land Suchu hinein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dieser Bericht eines mesopotamischen Lokalfürsten am mittleren Euphrat um die Mitte des 8. Jahrhunderts vor Christus enthält eine der frühesten Erwähnungen des Namens Taima. Der Text besagt nicht mehr und nicht weniger, als dass Händler aus Taima gemeinsam mit Sabäern, also Südarabern, mit einer großen Karawane im nördlichen Zweistromland unterwegs waren. Dass Taima maßgeblich am internationalen Handel beteiligt war, verdankt die Oase offensichtlich ihrer Lage an einem wichtigen Zweig der Weihrauchstraße, der von Dedan, dem heutigen Al-Ula, über Taima und Duma in nordöstlicher Richtung nach Babylonien führte. Diese strategische Lage an der Direktverbindung zwischen dem Zweistromland und Westarabien mag auch ein Grund dafür gewesen sein, dass Nabonid, der letzte König des Neubabylonischen Reiches, sich den vermeintlich so abgelegenen Ort für 10 Jahre zur Residenz erkoren hat. Die Hintergründe dieses Rückzugs des Königs nach Arabien geben nach wie vor Rätsel auf, doch sind Zeugnisse dieser Hofhaltung in Taima inzwischen auch von archäologischer Seite etabliert. Bei den saudisch-deutschen Grabungen der zurückliegenden Jahre kamen mehrere Keilschrifttexte, darunter auch das Fragment einer eindeutig Nabonid zuzuschreibenden Königsstele, zutage. Darüber wird uns sicherlich Kollege Hausleiter nachher noch näher informieren. Diese Funde belegen jedenfalls, dass die oder jedenfalls eine Verwaltungssprache in Taima zur Zeit der babylonischen Okkupation in der Mitte des 6. Jahrhunderts vor Christus das babylonisch-akkadische gewesen ist. Das nächste schriftliche Zeugnis aus Taima ist dann schon die berühmte Stele mit aramäischer Inschrift, die bereits 1880 von Charles Hubert und Julius Euting im Stadtgebiet von Taima entdeckt und im Anschluss nach Paris verschifft wurde, wo sie sich bis heute in der Sammlung orientalischer Altertümer des Louvre befindet. Mit diesem Zeugnis befinden wir uns offensichtlich am Übergang von der babylonischen zur achämenidischen Epoche und damit zu dem Schwerpunkt dieser Tagung. Während die Ikonografie der Reliefdarstellungen auf der linken Seitenfläche der Stele noch klar babylonischen Einfluss zeigt, was in der Vergangenheit immer wieder für Verwirrung um die Datierung des Stückes gesorgt hat, spricht die Inschrift ganz eindeutig für eine perserzeitliche Datierung. Der Text wird von einer für die achämenidischen Königsinschriften charakteristischen Datierungsformel eingeleitet. Am Tag X des Monats Tischri des Jahres 22 plus X wahrscheinlich, des so und so des Königs in Taima. Die genannte Jahreszahl von mindestens 22 lässt lediglich einen der drei Könige, Darius I., Artaxerxes I. oder Artaxerxes II., in Frage kommen. Sollte die von Joseph Navé vorgeschlagene paläographische Einordnung der Inschrift ins ausgehende 5., beginnende 4. Jahrhundert ernst zu nehmen sein, käme am ehesten Artaxerxes II. In Betracht, womit unsere Stele um das Jahr 380 entstanden sein dürfte. Der Text der Stele handelt von der Übereignung einer bestimmten Anzahl Dattelpalmen an den Priester einer untergeordneten Gottheit in Taima mit dem offensichtlichen Zweck, die Versorgung der Familie dieses Priesters und damit den Unterhalt des Heiligtums dauerhaft sicherzustellen. Nochmal die Datierungsformel am Beginn der Inschrift, am Tag so und so des Monats Tischri des Jahres 22, des Artaxerxes möglicherweise, des Königs in Taima. Psalm von Macham, Shangela und Ashima, die Götter von Taima, haben für Psalm von Hagam seinen Namen genannt. Dann ist einiges beschädigt und es geht weiter mit dem vollständigen Text. Deshalb haben die Götter von Taima Psalm Sheseb, den Sohn des Petosiris, sowie seine Nachkommen im Hause des Psalm von Hagam die nachfolgende Gabe gewährt. Und jedermann, der diese Stele zerstört, die Götter von Taima mögen ihn, seine Nachkommen und seinen Namen ausrotten aus dem Angesicht von Taima. Und siehe, dies ist die Gabe, welche Psalm von Macham, Shangela und Ashima, die Götter von Taima, dem Psalm von Hagam gegeben haben. Von dem gewöhnlichen Land an Dattelpalmen 18, die Zahl ist nicht ganz sicher, und von dem Land des Königs an Dattelpalmen 6, alle Dattelpalmen zusammen 21, Jahr für Jahr. Weder Götter noch Menschen sollen Psalm Sheseb, den Sohn des Petosiris, aus diesem Hause entfernen, sowie seine Nachkommen und seinen Namen als die Priester in diesem Hause auf ewig. Der Text folgt ganz offensichtlich einem babylonischen Formular. Das Motiv der Namensnennung durch die übergeordnete Göttertrias in Zeile 2 bis 4 und die Fluchformeln in Zeile 13 bis 16 sowie am Schluss des Textes sind aus der Keilschriftliteratur wohl bekannt, wobei die im Zentrum stehende Übergabe landwirtschaftlicher Nutzflächen an die sogenannten Landschenkungsurkunden oder Kuduru aus mittel- und neubabylonischer Zeit erinnert. Auch der Bildschmuck der Stele hat seine Vorbilder eindeutig im mesopotamischen Raum. Sprache und Schrift sind gleichwohl aramäisch und folgen somit den Gepflogenheiten, wie sie die Achämeniden außerhalb des Kernlandes der Keilschriftliteratur praktizierten. Die Louvre-Stele steht damit am Beginn einer mehrere Jahrhunderte währenden Verankerung der aramäischen Schriftsprache des sogenannten Reichsaramäischen in der Oase von Taima. Die epigraphische Dokumentation aus der Oase ist mit den saudisch-deutschen Grabungen der zurückliegenden Jahre beträchtlich angewachsen. Die Anzahl aus Taima bekannter reichsaramäischer Schriftzeugnisse hat sich in den letzten 10 Jahren von 33 auf 64 Texte nahezu verdoppelt. Allerdings, diese vergleichsweise hohe Zahl geht nicht mit einem entsprechenden inhaltlichen Ertrag der Texte einher. Der großen Stele vergleichbar umfangreiche, auch sprachlich ergiebige Texte sind bislang nicht aufgetaucht, wenngleich einige kleine Fragmente für die grundsätzliche Existenz weiterer derartiger Stelen sprechen. Dennoch geben auch die vorhandenen Texte sowohl sprachlich als auch inhaltlich einiges her. Diese Erträge wollen wir im Folgenden anhand repräsentativer Beispiele betrachten, um uns abschließend der Frage nähern zu können, welche Bedeutung der aramäischen Sprache in Taima tatsächlich zukommt. Die am häufigsten belegte Textgattung bilden Grabinschriften, die etwa ein Drittel des bekannten Inschriftenbestandes ausmachen. Im einfachsten Fall enthält eine Grabinschrift nur den Namen des Verstorbenen, so wie in diesem Beispiel hier Azizu bar Hansaru, Azizu, der Sohn des Hansaru. Die Vokalisierung des zweiten Namens ist nicht ganz sicher, es handelt sich dabei um eine unbekannte Namensform. Ausführlichere Grabinschriften stellen dem Namen noch das Nomen Nafsch, eigentlich Seele, in der übertragenen Bedeutung Grabmal voran. Also Nafsch X bar Y, Grabmal von X, dem Sohn des Y. Nur ganz vereinzelt sind Grabinschriften datiert. Dieses begrenzte Formular lässt, abgesehen von den Eigennamen, dazu später noch mehr, kaum tiefergehende sprachgeschichtliche Erörterungen zu. Die mit rund 20 Vertretern vergleichbar zahlreiche Gattung der Weihinschriften ist inhaltlich weitaus ergiebiger. Das Formular besteht aus einer nominalen Identifikation des betreffenden Objektes, dem das eigentliche Weihgeschehen in Gestalt eines Relativsatzes nachgestellt ist. Das Postament, welches Ma'anan, der Sohn des Amran, dem Gott Zalm, dargebracht hat, für das Leben seiner Seele. Lihayai Nafsheh. Wie dieses Beispiel zeigt, wird eine Weihinschrift in der Regel durch eine oder mehrere stereotype Zweckbestimmungen beschlossen. Auf grammatikalischer Ebene wäre beispielsweise auf das Relativpronomen Sie zu verweisen, welches hier in seiner sprachgeschichtlich älteren Form, in anderen inhaltlich vollkommen vergleichbaren Texten hingegen in der jüngeren Form Die begegnet, also mit Dalet geschrieben. Solche Unterschiede werden bei der chronologischen Fixierung der aramäischen Epoche in Taima eine nicht unerhebliche Rolle spielen. Historisch relevant sind auch die häufiger in Bau- und Weihinschriften belegten Datierungsformeln, zumal wenn sie sich mit externen historischen Daten in Übereinstimmung bringen lassen. Hier ist zuallererst auf eine neu gefundene Bauinschrift einzugehen, die nicht nur detaillierte historische Angaben enthält, sondern auch zu den umfangreichsten und besterhaltenen Textfunden aus Taima gehört. Der Text kann wie folgt übersetzt werden. Am Tag X des Monats Adar des Jahres so und so plus 3 des Lausan, des Königs von Lichyan, Natir-El, der Gouverneur von Taima. Damals hat Natir-El, der Gouverneur von Taima, gedacht sei des Herrn und der Garnison von Taima, diese Pforte angelegt. Abgesehen von der archäologischen Relevanz des Textes, der von Bauarbeiten an der inneren Stadtmauer berichtet, in deren Schutt er auch gefunden worden ist, sind hier zwei zentrale politische Instanzen genannt, die bislang aus Taima völlig unbekannt waren. Autor der Inschrift und damit Bauherr ist ein Gouverneur von Taima, Pehat Taima. Auch wenn sich dieser mit der aus reichsaramäischen Texten wohlbekannten aramäischen Bezeichnung Pecha tituliert, bedeutet dieses nicht, dass wir uns noch im Einzugsbereich des Achämenidenreichs befinden. Die einleitende Datierungsformel nennt vielmehr einen gewissen Lausan, aramäisch wiederum Laudan geschrieben, König von Lichyan als Vorgesetzten unseres Gouverneurs. Dies ist bei Weitem nicht das einzige Beispiel. In einem als Heiligtum gedeuteten Gebäude wurden eine Stele und zwei Pfeiler ausgegraben, deren Inschriften sämtlich nach einem runden Regierungsjahr eines Königs Tulmai von Lichjan datiert sind. Zum Beispiel dieser Text: Am 10. Tag des Monats Schewat des Jahres 20 des Tulmai des Königs von Lichjan. Die beiden anderen Texte weisen das Jahr 30 bzw. 40 desselben Königs auf. Auch wenn der anschließende Text in allen drei Fällen verloren ist, legt der auffällige Abstand von jeweils 10 Jahren die Annahme einer regelmäßig abgehaltenen Zeremonie, etwa einer Weihhandlung, nahe, welche der König in diesem Heiligtum vorgenommen hat. Was sind nun Lausanne und Tulmai für Könige? Das Königtum von Lichjan kennen wir bislang praktisch ausschließlich aus Inschriften im sogenannten dedanischen oder lichjanischen Dialekt, einem lokalen Vertreter des Frühnordarabischen und entfernten Verwandten des klassischen Arabisch. Es handelt sich dabei um mehrere hundert Inschriften, in der Mehrzahl Graffiti, aber auch monumentale Felsinschriften, in einer eigenen Ausprägung der frühnordarabischen Schrift, die in der Oase von Dedan, dem heutigen Al-Ula, 150 Kilometer südwestlich von Taima, hinterlassen worden sind. In diesen Inschriften sind, zumeist im Rahmen von Datierungsformeln, immer wieder Angehörige eines lichjanischen Königshauses genannt, darunter auch mehrere Träger der Namen Lausanne und Tulmai. Zum Beispiel Sanat Eshrin, Tulmai Malik Lichjan, im Jahr 20 des Tulmai Königs von Lichjan. Doch obwohl auf diesem Wege bereits 12 verschiedene Herrscher von Lichjan, teilweise sogar mit Filiation, nachgewiesen werden können, ist weder die innere Chronologie noch die absolute Datierung des lichjanischen Königtums geklärt. Die Ansätze schwanken zwischen dem 6. und 2. Jahrhundert vor Christus, wobei in jüngerer Zeit eine Eingrenzung auf die achämenidisch-ptolemäische Epoche bevorzugt wird. In völliger Ermangelung konkreter Synchronismen wird dabei notgedrungen sogar der Name unseres Königs Tulmai, welcher als Lehnwort auf griechisch Ptolemaios zurückgeführt werden könnte, was allerdings nicht unumstritten ist, als Kronzeuge für eine hellenistische Datierung herangezogen. Hier nun können unsere aramäischen Inschriften ein Stück weit zur Aufklärung beitragen. Fassen wir den vorgestellten historischen, paläographischen und linguistischen Befund zusammen, werden wir zu dem Schluss gelangen, dass die in Rede stehenden Inschriften aus der Zeit der Könige Lausanne und Tulmai in Taima jedenfalls deutlich später als 380, dem wahrscheinlichen Datum der paläographisch deutlich älteren Louvre-Stele, entstanden sind. Damit bewegen wir uns mit großer Wahrscheinlichkeit bereits in hellenistischer Zeit, was für den politischen Bruch zwischen der noch in der Louvre-Stele manifestierten achämenidischen Oberherrschaft und der Machtübernahme durch ein lokales arabisches Königreich in Taima einen hinreichenden historischen Anhaltspunkt bietet. Die aramäischen Inschriften aus Taima, die eine lichjanische Oberherrschaft erwähnen und die mit diesen paläographisch zu verbindenden Texte, sollten also frühestens in das ausgehende 4. Jahrhundert vor Christus datiert werden. Dass die Texte auch nicht wesentlich später entstanden sein können, legen sprachgeschichtliche Erwägungen nahe. Markantes Beispiel auf phonologischer Ebene ist die Behandlung des ursprünglichen interdentalen stimmhaften Reibelautes W, der aufgrund des Fehlens eines entsprechenden Graphems im 22-konsonantigen Schriftsystem in den nordwestsemitischen Sprachen bzw. Schriften bekanntlich entweder mit Seien, also einem Zischlaut, oder mit einem Verschlusslaut D, also hebräisch oder aramäisch Dalet, wiedergegeben wird. Zeigt das spätere aramäische einhellig D, also Dalet, ist in den älteren Sprachstufen hingegen Sein zu finden. Der Übergang zwischen den beiden Schreibweisen wird für das in diesem Zeitraum am besten dokumentierte ägyptisch-aramäische im 5. Jahrhundert angesetzt. In den Inschriften aus Taima sind beide Schreibweisen zu finden, wobei sich der Übergang in den Texten der lichjanischen Epoche abzeichnet. Haben wir in der Bauinschrift TA 964 mit dem König Lausanne noch die ältere Schreibung mit Sein vorliegen, zum Beispiel in dem Partizip Sakir in Zeile 3 und in dem Demonstrativpronomen Sa am Ende des Textes, zeigt die unter Tholmai abgefasste Steleninschrift TA 2382 mit dem Relativpronomen die am Ende der ersten Zeile bereits die spätere Praxis. Allzu spät sollte dieser Übergang unter Verweis auf den ägyptisch-aramäischen Befund also nicht angesetzt werden. Hinzu kommen historische Erwägungen. Zählen wir alle bislang in den Inschriften genannten Regierungsjahre der lichianischen Könige zusammen, kommen wir auf eine Summe von mindestens 180 Jahren, die angesichts der unvollständigen Überlieferungssituation sicherlich deutlich nach oben zu runden ist. Gehen wir von einer Etablierung des lichianischen Königtums im Zuge des Niedergangs des Achämenidenreichs in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts vor Christus aus, so kommen wir mit rund 200 Jahren Mindestdauer der Dynastie leicht in das ausgehende 2. Jahrhundert und damit in eine Zeit, die vom Aufstieg einer neuen regionalen Macht, der Nabatäer, geprägt ist. Das nabatäische Königreich dürfte spätestens im 1. Jahrhundert vor Christus seinen bis heute durch monumentale Felsgräber beeindruckenden Außenposten in Hekra, auf Arabisch Mada'in Saleh, in unmittelbarer Nachbarschaft des alten Dedan eingerichtet und damit die Nachfolge der Lichian als Machthaber der Region angetreten haben. Nabatäische Inschriften sind in der Folge denn auch in Taima präsent. Das Nabatäische löst, wie in den nordwestlich angrenzenden Regionen, das Reichsaramäische als Schriftsprache ab. Babylonisch, Reichsaramäisch, Nabatäisch. Innerhalb von nur einem halben Jahrtausend archäologisch dokumentierter Besiedlung hat sich die Schriftkultur der Oase von Taima zweimal grundlegend geändert. Dies betrifft freilich nur die epigraphische Form der Schriftlichkeit, Inschriften im öffentlichen Raum zum Zwecke repräsentativer zur Schaustellung. Alltägliche Aufzeichnungen wie Wirtschaftsurkunden oder Briefkorrespondenz finden sich nicht darunter. Wie in den meisten benachbarten Regionen wird diese Art von Schrifttum auf vergängliche Materialien geschrieben worden sein, die sich nur in Ausnahmefällen einmal erhalten haben. Doch an dieses Material knüpft sich die Frage nach der Sprache der Bewohner im Alltag, mithin nach der ethnischen Zusammensetzung der Bevölkerung der Oase. Fragen wir nach der Ethnizität der Verfasser unserer Texte, liefern uns zunächst deren Namen verlässliche Hinweise. Wie wir gesehen haben, sind die Namen der in den Texten genannten Personen nur zu einem Teil aramäisch, etwa der in der Bauinschrift TA 964 genannte Natir-El. Demgegenüber ist der Name des Priesters der Louvre-Stele, Zalm-Shesib oder Zalm-Ushesib, klar babylonisch beeinflusst, der seines Vaters Petosiris gar ägyptischen Ursprungs. Am häufigsten sind allerdings Personennamen arabischen Ursprungs bezeugt, wie zum Beispiel in dieser Grabstele hier, Nafsh Taim Bar Said, Grabmal von Taim, dem Sohn des Said. Auch der Name des Verstorbenen der oben zitierten Grabstele TA 4987 Azizu ist eindeutig arabischer Prominenz mit der später für das Nabatäische so charakteristischen Endung U. Gleiches gilt für den Stifter des ebenfalls zitierten Postaments Taima 2. Es handelt sich bei diesen Arabern nun freilich mitnichten um halbnomadische Umwohner der Oase, die mit der Stadt und ihrer Schriftkultur allenfalls am Rande konfrontiert worden sind. Wie uns einige Inschriften in frühnordarabischer Schrift belegen, haben diese Araber bereits unter Nabonid, also dem babylonischen König, höchste Ämter im Verwaltungsapparat der Stadt bekleidet. Anna Maridan, Khalim Nabonid, Malik Babel, Atautu Ma'a Rabsaris. Ich bin Maridan, der Gefährte des Nabonid, des Königs von Babel. Ich bin zusammen mit dem Haushofmeister gekommen. Der Text setzt sich dann noch weiter fort. Dieser Text in schönster frühnordarabischer Sprache steht in einer Reihe mit weiteren rund 400 kurzen Inschriften und Graffiti, die im Stadtgebiet und der näheren Umgebung von Taima gefunden worden sind und gemeinhin in das 6. bis 5. Jahrhundert vor Christus datiert werden. Es handelt sich um einen Teil des früher als thamudisch bezeichneten, weit gestreuten Inschriftenkorpus, das in neuerer Zeit in verschiedene klar abgrenzbare Regionaldialekte untergliedert wird, darunter ein sogenannter taimanischer, der früher als thamudisch A bezeichnet worden ist. Schon das zahlenmäßige Übergewicht dieser Inschriften, verglichen mit den akkadischen oder aramäischen Texten, macht deutlich, dass wir hier die eigentliche Muttersprache des Großteils der Bevölkerung zu suchen haben. Wie die benachbarten Oasen Dedan oder Duma war Taima von einer arabischsprachigen Bevölkerung bewohnt, die sich, jedenfalls zum Zwecke spontaner Anwesenheitsbekundungen im Sinne eines Ich war hier, auch einer eigenen, aus innerarabischer Tradition entstandenen Schrift bedienen konnten. Also diese Graffiti sind sämtlich in dieser frühnordarabischen Schrift geschrieben und nicht etwa in der zeitgleich verwendeten aramäischen. Dass diese Schrift auch überregional eine gewisse Wahrnehmung erfuhr, könnte aus dem Tatenbericht eines syrischen Lokalherrschers in Karkemisch aus der Zeit um 800 vor Christus abgelesen werden. In dieser hieroglyphisch-luwischen Inschrift rühmt sich ein gewisser Jariris, nicht nur 12 Sprachen zu kennen, sondern neben der lokalen, das heißt hieroglyphisch-luwischen, der assyrischen, also Keilschrift, und möglicherweise der phönizischen, auch einer taimanischen Schrift bewandert gewesen zu sein. Auch wenn das dabei verwandte Toponym Taimaniti eine Reihe anderer Deutungen zulässt, erscheint die Lesung Schrift aus Taima im Sinne der frühnordarabischen Schrift allgemein ohne weiteres plausibel, zumal wenn wir in Betracht ziehen, dass nur wenige Jahrzehnte später tatsächlich eine als taimanisch titulierte Karawane im syrischen Raum unterwegs gewesen ist, womit wir wieder bei unserem ersten Textbeispiel angelangt wären. Wir haben also in Taima ein stetiges Nebeneinander von wenigstens 2 Schriftsystemen zu konstatieren, eines lokalen frühnordarabischen und eines auswärtigen, das mit den anderen ortsgebräuchlichen Systemen der jeweils herrschenden Großmacht korreliert. Obwohl offensichtlich schon seit langem eine einheimische Schrifttradition existierte, hat man im öffentlichen Leben keinen Gebrauch davon gemacht. Dies dürfte vermutlich damit zu erklären sein, dass Institutionen, die einen solchen Schriftgebrauch erforderlich machen, wie zum Beispiel eine Provinzverwaltung mit zugehörigem Beamtenapparat, erst im Zuge der Residenz des Königs Nabonid in Taima installiert worden sind. Ein solcher, in Babylonien selbstverständlicher Verwaltungsapparat mit professionellem Skriptorium, Archiven und dergleichen mehr, dürfte, sobald einmal eingerichtet, auch von den neuen Machthabern, den Achämeniden, übernommen worden sein. Nur hat sich dann natürlich, den Gepflogenheiten im Rest des Reiches folgend, das Aramäische als Schriftsprache durchgesetzt. Die Dichte aramäischer Überlieferung in Taima im Vergleich mit den benachbarten Oasen macht es wahrscheinlich, dass hier das Zentrum der aramenidischen Verwaltung Nordwestarabiens installiert gewesen ist. Dass die Beamten dieses Verwaltungsapparates, deren Ausbildung sich ja nicht bloß auf Lesen und Schreiben beschränkt, sondern eine gründliche Unterweisung in Urkundenformularen, juristischer Terminologie und dergleichen umfasst haben muss, liegt auf der Hand. In einem peripheren Verwaltungszentrum wie Taima werden diese Spezialisten daher zunächst nicht vor Ort rekrutiert, sondern aus dem jeweiligen politischen bzw. geistigen Zentren dorthin abgeordnet worden sein. Dies dürfte erklären, weswegen sich etwa unter der Priesterschaft oder der Provinzverwaltung Träger babylonischer bzw. aramäischer Namen finden lassen, während die Mehrzahl der Bevölkerung ja wohl arabischen Ursprungs war. Auch der Umstand, dass die aramäische Schriftkultur in Taima auch nach dem Untergang des Perserreichs erhalten blieb, kann auf diese Weise eine Erklärung finden. Den neuen Machthabern, den Königen von Lichyan, stand schlicht und einfach ein entsprechender Verwaltungsapparat mit ausgeprägter Schriftkultur nicht zur Verfügung. Soweit wir wissen, blieb der Gebrauch der lichyanischen Schrift wie der ihrer frühnordarabischen Nachbarn, etwa in Taima, auf das Gebiet der Epigraphik, also repräsentative Inschriften, zumeist auf Felswänden beschränkt. Ob es in Dedan eine entwickelte Alltagskorrespondenz gegeben hat und in welcher Sprache und Schrift diese abgefasst war, ist bislang unbekannt. Das nahezu völlige Fehlen aramäischer Inschriften in der Oase von Al-Ula legt jedenfalls nahe, dass das Aramäische hier keine vergleichbare Bedeutung wie in Taima erlangt hat. Dies mag damit zusammenhängen, dass sich die in Taima so prägende aramenidische Staatsgewalt nicht in gleichem Maße bis nach Dedan erstreckt hat. Wie dem auch sei, in Taima wird die einmal etablierte aramäische Schriftkultur auch unter den neuen Lokalherrschern weitergeführt, bis das Reichsaramäische in der gesamten Region durch eine neue Entwicklungsstufe abgelöst wird, das Nabatäische. Dieser Übergang, der sich im Laufe des ersten Jahrhunderts vor Christus vollzogen haben dürfte, zeichnet sich in Thaima allmählich ab. Eine Reihe von Inschriften aus dieser Zeit weist einen eigentümlich verformten Duktus auf, der bereits deutliche Anklänge an die nabatäische Schrift erkennen lässt und, soweit wir sehen, bislang nur in Thaima nachgewiesen ist. Der Übergang von der in ganz Vorderasien verbreiteten reichsaramäischen Schriftkultur hin zu den regionalen Differenzierungen der Zeitenwende lässt sich in Thaima anscheinend recht lückenlos nachvollziehen. Aramäisch bleibt also weiterhin in Thaima präsent, in Gestalt der Verkehrssprache des Nabatäischen Reiches. Die nabatäische Sprache und Schrift wird sich in Thaima wie im gesamten Nordwesten der arabischen Halbinsel bis weit in die nachchristliche Zeit hinein behaupten. Wie eine 2009 im Stadtgebiet von Thaima entdeckte Inschrift zeigt, haben sich zwischenzeitlich die religionspolitischen Verhältnisse grundlegend geändert. Dies ist das Grabmal von Isaia, dem Ratsherrn, dem Sohn des Josef, dem Herrn von Thaima, welches Amram und Aschmau, seine Brüder, über ihm errichtet haben im Monat Iyar des Jahres 98 der Provinz, das heißt 203 nach Christus. Nicht mehr die polytheistische Götterwelt Nordarabiens, sondern die jüdische Religion prägt nun das gesellschaftliche Leben in der Oase. Die Namen der Protagonisten dieser Grabinschrift sind weitgehend, wenn auch nicht ausschließlich, jüdisch konnotiert und offensichtlich stand ein Anhänger des Judentums an der Spitze der lokalen Verwaltung. Dass dies kein Einzelfall war, belegt eine schon seit längerem bekannte Grabinschrift aus Mada'in Salih, dem alten nabatäischen Vorposten nördlich von Dedan, welche ins Jahr 356 nach Christus datiert und den Nachkommen eines Samuel als Fürsten von Thaima erwähnt. Eine Reminiszenz an diese jüdische Dominanz in der Oase hat sogar die spätere arabische Tradition bewahrt, die unter den Poeten der vorislamischen Zeit einen jüdischen Dichter mit Namen Samuel kennt, auf Arabisch As-Samau al-Ibn Adir, der im 6. Jahrhundert nach Christus in Thaima residiert haben soll. Doch die ihm zugeschriebenen Gedichte sind bereits in vorklassischem Arabisch verfasst. Die nabatäische Schrift und damit das aramäische Element in Nordwestarabien hält sich immerhin bis weit in das 5. Jahrhundert hinein, um dann geradezu unmerklich von der arabischen Schriftkultur abgelöst zu werden. Auch wenn uns aus Thaima selbst keine schriftlichen Zeugnisse bekannt sind, ist davon auszugehen, dass spätestens mit der Vertreibung der jüdischen Bevölkerung im Zuge der Islamisierung der Oase im frühen 7. Jahrhundert das Aramäische als Schriftsprache in Thaima ausgedient hat. Danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit.